Let me go there.
Am 1. August waren Element of Crime in der Kulturarena. Und das bereits zum 4. Mal. Wir hatten das Glück, Sven Regner, den Sänger und Kopf der Band, vor dem Konzert zum Interview zu treffen.
Herr Regner, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen fürs Radio OKJ und hier uns 10 Minuten Rede und Antwort stehen. Ja, draußen regnet es. Was sagt ein Herr Regner dazu kurz vor seinem Konzert?
Ja gut, man hofft natürlich immer, dass es einigermaßen gut geht. Wir haben tatsächlich auch in den 38 Jahren, die es uns gibt, haben wir ja nicht selten Open Airs gespielt. Und meistens hatten wir echt Glück mit dem Wetter. Also ich erinnere mich an eins im Osten von Berlin, draußen auf dem Lande, in Neuhardenberg. Da hat es in allen Landkreisen gewittert. Nur da, wo wir waren, nicht. Man sah am ganzen Horizont, während wir spielten, waren überall diese Blitze von den anderen Gewittern, ne, so. Und erst bei der allerletzten Zugabe kam dann der Regen runter und die Blitze. Und das war allerdings dann auch sehr viel. Das kann passieren. Das ist eben, das gehört Open Air dazu. Wir haben ja das Problem am wenigsten, weil wir überdacht haben und die Bühne. Aber fürs Publikum, ich würde sagen, Regenschirm mitbringen oder eine Jacke, ne.
Es wird heute niemanden davon abhalten, gute Laune zu haben.
Ja, hoffen wir das. Ja. Ich meine, man rechnet ja auch damit. Also ich war auch früher viel auf Festivals als Jugendlicher und das war nicht normal. Das ist auch mal ein Rechner, ne?
Sie kennen bestimmt auch das Herzberg-Festival, oder? Da haben Sie auch gespielt.
Da haben wir gespielt, ja, genau, das Hippie-Festival, das war stark.
Genau, da war nämlich letztes Wochenende auch wieder eine ordentliche Schlammschlacht angesagt bei dem Ring.
Sollte sein, ja.
Ihre Fans mögen ja neben ihrem typischen Element of Crime-Sound vor allem auch sehr ihre Texte. Und darauf würde ich mich heute gerne fokussieren wollen. Genau, mussten Sie jemals für Ihre Texte theoretisch drüber nachdenken? Also haben Sie jemals einen Songwriting-Workshop besucht oder fließt das einfach so aus Ihnen heraus?
Nee, so einen Workshop habe ich nie besucht. Das ist bei uns so, wir machen eigentlich immer zuerst so die Musik zusammen. Machen wir dann eine Gesangsmelodie, die ich mir ausdenke und dann singe ich schon so la 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 und dann muss ich aber die Wörter finden, die da drin zu stecken scheinen. Und es ist ja so, da mache ich ja viele Ideen musikalischer Art und manche sind so, dass man schon merkt, dass da ein Text drin steckt und man muss den dann nur finden. Bei manchen dauert es auch sehr lang. Man trägt dann so eine Melodie sehr lange mit sich rum, bevor man die ersten Wörter hat, aber bei anderen geht es doch ganz schnell. Ich wüsste auch nicht, wie ich das jemandem beibringen sollte. Deshalb glaube ich auch, bin ich nicht sicher, ob so ein Workshop viel bringt. Ich glaube, sowas ist okay, auch sowas wie Mannheim Pop Akademie und so. Wenn die Leute das sowieso schon machen und man dann mit ihnen darüber noch diskutiert, wenn sie das noch verbessern wollen oder so. Aber grundsätzlich, glaube ich, muss man schon so ein Händchen dafür haben. Das kann man nicht so einfach lernen, denn dann wäre es ja. Nee, ich kann es auch nicht erzwingen. Es ist auch nicht so, dass man sagen kann, ich setze mich jetzt hin und schreibe einen Songtext und stehe nicht eher auf, bevor er nicht fertig ist. Das kann man machen, aber die sind da nicht sehr gut. Ne? Das ist, man muss schon ein bisschen so inspiriert sein. Und sehr inspirierend ist eben Musik. Darum ist es gut, die zuerst zu haben, finde ich, zum Songtexten.
Gibt es denn so eine Tageszeit, wo Sie am liebsten komponieren? In der Nacht, am Morgen, unter der Dusche oder irgendein Ort, ja?
Nee, eigentlich nicht. Also nein, das kann ich nicht sagen. Das ist aber, wenn man so Zeit hat, nicht? Und man nimmt dann die Gitarre und spielt und denkt sich Sachen aus und dann hat man vielleicht eine Melodie und dann denkt man sich einen Text aus. Oft, wie gesagt, gerade bei diesen Melodien ist so, man spielt sich das oft mit der Gitarre vor und singt dazu und sucht nach Ideen für Wörter. Ne?
Und in vielen Liedern stecken ja so kleine Alltagsszenen, Gesellschaftsbeobachtungen und so weiter mit drin. Steckt immer eine persönliche, eine eigene Geschichte dahinter, die Sie selbst erlebt haben?
Nicht unbedingt, aber solche, die man hätte erleben können. Also das ist ja, man darf das generell in der Kunst, sollte man nicht zu viel das mit so Tagebuchschreiben oder so verwechseln. Es geht nicht darum, das eigene Leben zu verarbeiten oder so. Das kann auch, spielt sicher auch eine Rolle. Aber meistens ist es auf eine viel verschlüsseltere und verstecktere Weise, als man das hört. Und das ist vielleicht nur für einen selber erkennbar. Also man kann ein Liebeslied schreiben, was von einer unglücklichen Liebe handelt, muss ja deswegen aber nicht unglücklich verliebt sein. Warum auch? Man weiß ja, wie das ist. Also das ist ja, ne? Und deshalb darf man die Kraft auch der Kreativität und der Vorstellungskraft nicht unterschätzen, die man auch braucht für sowas, nicht?
Also ist weißes Papier keine eigene Erfahrung, sondern eine hineinversetzte Erfahrung?
Naja, so wie es da formuliert ist, ganz gewiss nicht. Aber wer kennt das nicht, dass man sich von jemandem getrennt hat und man möchte sich von seiner Vergangenheit dann lösen. Darum geht es ja wohl so ein bisschen in dem Lied. Entscheidend ist die poetische Kraft, die diese Sache entwickelt. Wie das erzählt wird, wie man damit umgeht. Und was ganz wichtig ist bei Songtexten, wie sie klingen. Es gibt ja auch eine italienische Version von Weißes Papier, Carta Bianca, die haben wir mit der Crookie Gang gemacht. Das ist so ein Projekt in Berlin, wo so deutsche Songs ins Italienische übersetzt werden und dann möglichst die Originalsänger das dann auch versuchen, auf Italienisch zu singen. Und ich habe das gemacht. Und das ist ein sehr schöner Text geworden, weil der eben auch sehr, sehr gut klingt. Und das eben, man denkt oft, Songtexten sind eine literarische Tätigkeit, aber eigentlich ist es eine musikalische Tätigkeit, weil es eigentlich vor allem auch um Klang geht. Also sagen wir so, wenn es irgendwas nicht gut klingt, dann ist ein Songtext nicht gut, der kann ja nicht gut sein. Manchmal sind Songtexte total doof, aber sie klingen so toll, dass man sagt, hey, das macht aber Spaß zu singen und es macht auch Spaß zu hören. Ja.
Und haben Sie von Ihren Songs einen persönlichen Lieblingssong?
Das changiert immer so ein bisschen. Natürlich sind Songs, die relativ neu sind, die hat man noch nicht so oft gespielt, da freut man sich besonders drauf live. Es gibt sicher so ein Lied, zum Beispiel wie, es gibt Lieder, die sehr besonders sind, wie Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin. Wir haben jetzt ja einen Film gemacht, also es wurde ein Film über uns gemacht von Charlie Hübner und so eine Art Dokumentation, so eine Tournee, die wir in Berlin gespielt haben, also kein reiner Konzertfilm, sondern eigentlich so ein Porträt der Band und ihrer Geschichte und auch der Stadt und eben dieser Clubs, in denen wir spielen, aber auch mit Ausschnitten aus den Konzerten und so. Und den hat Charlie Hübner dann Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin genannt. Und das war sicher so, weil auch für ihn das ein Stück war, das, was in diesem Zusammenhang, dieser Tournee durch 5 verschiedene Spielorte in Berlin, sozusagen das so am für ihn diese Stadt so am meisten eingefangen hat. Und das ist, insofern ist das schon ein Stück, das mich, ein Song, der mich sehr bewegt. Der ist auch relativ neu, der ist von der vorletzten Platte. Aber es gibt andere, die sind mir genauso. Also es gibt eigentlich, ich bin auch kein Freund von so Listen, meine 5 Lieblingsfilme und so. Ich habe sowas nicht. Ja.
Immer wieder passiert es mir zumindest, dass ich bei Bands so Anklänge höre, wo ich sage, das klingt doch wie bei Element of Crime oder auch eben Liedermacher, wo man den Eindruck hat, die bedienen sich gerne an, ja, dem Element of Crime Sound. Macht Sie das stolz, wenn andere bei Ihnen, naja, sich etwas bedienen oder ärgert Sie das eher?
Wir stehen ja alle auf den Schultern irgendwelcher Leute, die vorher schon da waren. Und wir alle haben uns irgendwo bedient und wir alle sind von irgendwas beeinflusst. Und wir alle wollten, als wir anfingen, auch erstmal so sein wie bestimmte andere Musiker. Und im Laufe der Zeit bildet sich ein eigener Stil heraus. Und je mehr das so ist, je mehr man einen eigenen Stil hat, desto stolzer kann man natürlich sein, wenn andere Leute dann sagen, hey, das ist ein bisschen, klingt ein bisschen wie Element of Crime. Das heißt, dann ist der tatsächlich auch als ein sehr eigener und spezieller Stil erkannt worden. Das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen. Das finde ich eigentlich ganz toll. Und solange nicht direkt jemand Sätze, Zeilen oder bestimmte musikalische Wendungen stiehlt im engeren Sinne, ist, finde ich das eigentlich völlig in Ordnung. Und es niemandem von uns gehört, irgendeine bestimmte Akkord oder eine bestimmte Stimmung in der Musik oder eine bestimmte Sound. Das kann man nicht sagen.
Und wo wir jetzt bei Vorbildern sind, was sind Ihre musikalischen Vorbilder? Vielleicht 2-3 Mal nennen?
Naja, also ich glaube, als wir anfingen, das haben wir jetzt also natürlich viel drüber nachdenken müssen, weil Charlie Hübner uns bei diesem Film ja auch viel interviewt hat und so. Es war schon für uns ein sehr, sehr, sehr einschneidendes Erlebnis, dass wir 1987 mit John Cale eine Platte aufnehmen konnten. John Cale von Velvet Underground, eben aber auch als Solokünstler ja sehr erfolgreich, der so eine Art kalte, einerseits sehr schöne Lieder haben die ja immer gemacht, also irgendwas sehr oft, sehr, sehr schöne Lieder, gerade auf ihrer ersten Platte, Velvet Underground, und gleichzeitig aber so eine Grundkälte da drin und sowas, etwas sehr Artifizielles. Und diese seltsame Melange, ja, aus sehr, sehr eigentlich romantischen Liedern, die aber sehr kalt rüberkommen und dann so einem ganz seltsamen Sound, das war was uns, glaube ich, am Anfang sehr stark beeinflusst hat. Und natürlich, man entwickelt sich dann auch ein bisschen anders und so und man findet seine eigenen Wege, die Sachen zu machen. Aber ich glaube, dieser Ansatz, Velvet Underground, das ist ja für mich eine der 5 oder 6 emblematischen, so soll ich sagen, Gründer des Rock'n'Roll sind, das ist so eher unsere Richtung. Natürlich auch Bob Dylan und solche Leute. Also alle die Songs geschrieben, die Beatles, alle die Songs geschrieben haben, die uns sehr gut gefallen haben, sind letztendlich, und das sind Tausende, von Künstlern, sind letztendlich solche, die uns auch beeinflusst haben. Denn alles, was einem gefällt, beeinflusst einem Guten. Und was einem nicht gefällt, selbst das, beeinflusst einen auch. Dass man sagt, so will ich es aber auf keinen Fall machen. Ja? Auch das ist gut. Ja?
Und Ihr Trompetenspiel, ist das mit von mexikanischen Trompeten inspiriert? Waren Sie schon mal in Mexiko und wie finden Sie es dort?
Ich war noch nie in Mexiko, aber es ist so, dass ich wollte immer Trompete spielen. Also eigentlich wollte ich Jazzmusik machen als Jugendlicher. Aber es war auch so, dass meine Patentante, die hatte ziemlich viel Geld und die war in Mexiko gewesen, also 1968 bei der Olympiade. Das konnte die sich leisten. Und die hat für meine Eltern als Mitbringsel so ein paar Schallplatten mitgebracht mit Mariachi-Musik. Und die habe ich wahnsinnig gern gehört. Und da habe ich die Trompeten auch wahnsinnig gern gehört. Und das hat sich komischerweise lange Zeit überhaupt nicht ausgewirkt. Und dann bei Element of Crime, so Anfang der 90er Jahre, bei den ersten deutschen Platten, ganz plötzlich, so hatten wir so Songs, wo das plötzlich wahnsinnig gut passte, so Trompeten zu machen, die diese mexikanische Anmutung haben. Sowas wie Du hast die Wahl oder solche Songs. Ne? Und plötzlich, und das war natürlich total toll, weil da sieht man mal, über was für einen langen Zeitraum, das sind dann ja auch schon wieder 22 Jahre oder so, sich das so bei einem hält, dieses Beeindrucktsein, ne? Die Liebe dazu. Mhm.
Einige Musiker nutzen ja ihre Berühmtheit und die Bühne, die sie dadurch haben, auch gerne mal für politische Statements. Wie stehen Sie dazu? Finden Sie das gut, seine Meinung dann eben zu vertreten, weil man bekannt ist? Oder sollte man das einfach in Konzerten und in seiner Musik lieber auch mal ausblenden?
Es ist gut, seine Meinung zu vertreten, dagegen ist nichts zu sagen. Das sollte jeder tun und das ist ein ganz normales, Gott sei Dank, demokratisches Grundrecht bei uns, dass man das auch tun kann. Das sollte man durchaus auch nutzen. Jetzt unbedingt die Liebe, die die Leute einer anderen Sache, nämlich der eigenen Musik entgegenbringen, dazu benutzen, sie manipulieren zu wollen. Also indem man sozusagen diese Liebe umwendet in etwas ganz anderes, denn in der Politik wird ja nicht gesungen und Musik ist Geschmackssache, Politik nicht. Ne? In Politik geht es um Vernunft und Verstand und in der Kunst geht es um Gefühl und diese Geschichten. Das heißt, eigentlich ist es gar nicht so gut, das miteinander zu vermischen. Das läuft immer auf Populismus hinaus und ich finde das nicht so gut. Aber wenn man mich zu meiner Meinung befragt, dann kann ich dazu auch was sagen. Damit habe ich kein Problem. Ich habe auch keine Angst davor, dass Leute die Musik dann nicht gut finden, weil ich das nicht miteinander vermische. Das ist wichtig.
Jetzt sind Sie zum vierten Mal in Jena in der Kulturarena. Hatten Sie schon mal die Gelegenheit, die Stadt anzuschauen?
Oh ja, wir waren ja ganz früher schon, wir waren auch schon im Volkshaus, in den 90ern, in den frühen 90ern und so. Ja, Jena, klar, kennen wir, das ist eine tolle Stadt, mag die gern. Ich finde generell, Thüringen hat sowas komisch, sowas seltsam Weiches. Ja, das ist dieses Mittelgebirgshafte, so, das macht das ganz alles, auch das Licht ist so seltsam weich und so. Das ist schon ganz bezaubernd.
Ja. Ja, vielen Dank für das Interview, Herr Regner, und ja, wir freuen uns auf Ihr Konzert.
Ja, ich mich auch.